Verehrte Hörerinnen und Hörer der Sennerei Bilanz, wir beginnen diese Sendung mit Orgelklängen. Sie haben es herausgehört, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Ich werde im Gespräch sein mit Herrn Ernst Friedrich Berning aus Haldem, Kreis Minden. Über unserer Sendung steht Sehen, auch wenn man nicht sehen kann. Herr Berning, die Klänge, die eben an unser Ohr und an unser Herz gedrungen sind, die haben Sie gespielt. Aber nicht etwa, dass Sie Noten hätten ablesen können. Sie haben das mit dem Herzen gespielt. Sie sind blind. Und Sie kennen beides. Sie kennen das Sehen, den Gebrauch des Auges. Und Sie wissen, wie das ist, wenn man seine Sehkraft verliert und blind ist. Was ist eigentlich schwerer, das, was Sie jetzt erlebt haben in Ihrem Leben, der Sie erst sehen konnten und dann blind wurden, oder blind geboren? Was denken Sie, was ist schwerer?
Ich glaube, dass blind geboren zu sein schwerer wäre für mich. Einfach, weil ich auf den Schatz der Schöpfung Gottes nicht verzichten möchte, den ich mir zu eigen machen durfte, als ich noch sehen konnte. Wenn ich an die Zeiten meiner Kindheit in Bielefeld denke, wenn ich an die Zeit meiner Lehrerberufstätigkeit in Haldem im Kreise Minden-Lübbecke denke, wenn ich an meine Organistenjahre denke, dann verbinde ich das in meinem nicht sehenden Zustand mit dem Zustand, in dem ich noch sehen konnte. Und meine Erinnerungen sind so stark und ich danke Gott für alles das, was ich erlebt habe, sehen und behalten durfte.
Aber nun wurden Sie ja als erwachsener Mensch blind, auch als gläubiger Christ. Sie haben das jetzt eigentlich sehr mutig gesagt, aber die Frage ist natürlich, war das nicht doch anfechtungsreich, als Sie auf einmal feststellten, die Sehkraft lässt immer stärker nach?
Ja, es war eine große Anfechtung. Als ich damals im Jahre 1979 zu einem Augenarzt ging, weil meine Frau mich auch drängte, sagt sie, Ernst Friedrich, geh endlich hin und kläre ab, was los ist. Ich dachte, ich sei nur nachtblind. Da wurde festgestellt, dass ich eine genetisch bedingte Augenkrankheit hatte und habe, wo sich Aderhaut und Netzhaut auflösen und ablösen. Und er wollte das eigentlich nicht mir, sondern nur meiner Lydia sagen. Aber ich habe zu ihm gesagt, Herr Dr. Neuhaus, ich möchte wissen, was mich betrifft. Ja, hat er gesagt, dann wird das so sein, dass Sie erblinden werden. Ich weiß noch nicht wann. Ich sage, gut, dann werde ich mit Gottes Hilfe die Zeit bis zur Erblindung leben und weiterarbeiten. Und vielleicht greife ich jetzt etwas vor. Das waren immerhin noch fast 20 gute Schuljahre von 1979 bis 1995, wo ich dann erblindet entlassen wurde. Und diese Jahre gehören zu den wunderbarsten Jahren meiner Lehrertätigkeit. Aber ich denke, darauf kommen wir noch zu sprechen. Ja. Es war schwer und doch habe ich wunderbare Erfahrungen machen dürfen.
Wenn Sie jetzt sagen, dass es genetisch bedingt war, dann darf man oder muss man ja voraussetzen, dass Vorfahren etwas Ähnliches erlitten haben.
Ja. Wir haben nachgeforscht. Unser Sohn ist Doktor der Informatik. Der hat nach allen Seiten hin die Dinge untersucht. Aber es ist nichts festgestellt worden, was irgendwie auf eine genetische Unregelmäßigkeit bei Vorfahren zurückgewiesen hätte. Ich kenne weder Großeltern noch Urgroßeltern, die blind gewesen wären. Ich kenne keine Geschwister, auch keine Verwandten und Bekannten, die zu unserer Familie gehören, die also blind gewesen wären.
Also Sie sind der Erste, den das erreicht.
Ja.
Ja. Sie sprachen jetzt eben von den Vorfahren. Haben Sie Großeltern noch kennengelernt?
Ja, ich habe meine Großmutter mütterlicherseits noch kennenlernen dürfen. Sie war eine wunderbare, feine Christin. Und ich bin als kleiner Junge immer zu ihr ins Johannesstift hinübergelaufen und dann habe ich bei ihr aus der Pumpe das Wasser getrunken und sie hat mir auch vom Glauben erzählt. Aber genauso wie meine Eltern das getan haben und meine andere Großmutter väterlicherseits habe ich nur auf dem Sterbebett sehen dürfen. Da war ich vielleicht 2 oder 3 Jahre, 1939.
Was haben denn die Großeltern so beruflich gemacht?
Mein Großvater ist, glaube ich, Landwirt gewesen, also mütterlicherseits, und mein Großvater väterlicherseits ist Handwerker gewesen. Aber ich war der jüngste aller Neffen und Nichten und Enkel, so dass ich so gar nicht richtig erfahren konnte, was im Einzelnen da in deren Leben so vorgelegen hat, weil meine Geschwister sind 14, 15 Jahre älter als ich, meine Cousinen und Vettern sind viel älter als ich. Und als dann meine Großmütter starben, da war zum Fragen keine Zeit und vorher war ich wohl zu jung, um im Einzelnen so zu fragen.
Wissen Sie denn, ob da auch Musikalität gefunden wurde? Haben die gerne gesungen oder vielleicht auch irgendwo musiziert?
Meine großelterliche Familie, mütterlicherseits, die Blankes, die liebten die Choräle, die haben gesungen, aber direkte Musikalität konnte ich da nicht ermitteln. Aber bei der großmütterlichen Familie meines Vaters Seite, da waren musikalische Nichten darunter, die auch Klavier spielten. Und ich denke, dass meine Musikalität wohl mehr aus dieser väterlichen Seite stammte. Wenngleich auf der mütterlichen Seite gesungen wurde, Choräle, Volkslieder und vieles andere.
Ja. Nun sind Sie ja Kirchenmusiker geworden. War da aber in den Familien der Eltern und Großeltern sicher eine Bindung an die Kirche?
Ja, vor allen Dingen aber bei der großelterlichen Familie meiner Mutter. Die Blankes waren ganz treue Kirchgänger, aber gläubige Christen. Und mein Großvater, mütterlicherseits, war ja auch Küster und der ist noch mit dem Pfarrer so um 1900, 1910 niedergekniet in der Sakristei und hat dort vor dem Gottesdienst gebetet. Und in dieser Johannesstiftskirche bin ich dann später schon mit 16, 17 Jahren Organist geworden. Das war mütterlicherseits. Aber väterlicherseits hat der Glaube eigentlich, ohne dass ich jemand Unrecht tue, wenig Rolle gespielt, wodurch wir auch vielleicht manchmal ein bisschen in der väterlichen Verwandtschaft isoliert waren, in Anführungsstrichen. Aber wir wohnten auf einem großen Grundstück und Vaters Verwandte und Familien wussten, dass wir zum Gottesdienst gingen jeden Sonntag und wir zum CVJM, aber sie sind kaum mitgekommen. Aber in unserer Fürbitte waren sie drin und die waren mir als Enkelsohn sehr treu verbunden, das muss ich sagen.
Nun haben Sie uns schon verraten, dass Sie ja auch im Lehramt tätig gewesen sind. Haben Sie das eigentlich so von Kindheit an sich gewünscht, Lehrer zu sein, oder kam das irgendwann mal so plötzlich? Wie ist es dazu gekommen?
Ich bin nach meiner Volksschulausbildung und nach meiner Gymnasialausbildung bin ich erst in den kaufmännischen Beruf hineingegangen, weil ich im Anfang noch nicht genau wusste, in welche Richtung zielte das. Und ich bin bei der Firma Seidensticker in Bielefeld gewesen. Das war eine große Groß- und Außenhandelszentrale. Und ich bin da sozusagen Groß- und Außenhandelskaufmann gewesen, auch in meinen Zeugnissen. Und da sagte der Chef damals, der Besitzer immer schon, der Herr Seidensticker: Herr Wernick, mit Kunden, mit Menschen können Sie hervorragend umgehen. Aber ich hatte keine Freude an diesem Kaufmännischen. Und ich hatte einen Freund, einen Kapellmeister, mit dem habe ich wunderbar musiziert, jahrzehntelang. Der stammte aus Stendal, der sagte: Herr Wernick, Sie müssen Lehrer werden. Ich sage: Herr Schulze, das wollte ich eigentlich immer. Und da wusste ich plötzlich, ich soll mit Kindern, mit Menschen zu tun haben. Und ich habe eine Aufzeichnung in meinen Tagebüchern gefunden. Da hatte ich damals schon geschrieben: Kindern etwas beibringen, in Anführungsstrichen, sie etwas lehren, aber sie auch innerlich vom Guten her und vom Glauben her zu belehren, das wäre meine Aufgabe. Und genauso ist es gekommen in 35 Grundschullehrerjahren in Haldem. Und das waren die schönsten Jahre meines Lebens.
Ja, und wenn man Ihnen jetzt so ins Gesicht schaut, dann merkt man, dass Sie gerne Lehrer waren. Das Gesicht strahlt geradezu.
Das stimmt.
Manche Eltern klagen ja, dass sie Lehrer haben, die offensichtlich nicht so richtige Freude am Beruf haben, vielleicht aber auch so viel Schwierigkeiten mit den Schülern hatten, dass ihnen die Freude vergangen ist.
Ja.
Sie haben dann eine spezielle Ausbildung gehabt auf irgendeiner pädagogischen Hochschule?
Ja, ich bin an der pädagogischen Hochschule in Bielefeld gewesen, das ist ja meine geliebte Heimatstadt am Teutoburger Wald. Und wir haben damals für die Grundschule, das war damals noch die ganze Schule, Klasse 1 bis 8, so bin ich ausgebildet worden, alle Fächer und natürlich meine Schwerpunkte Musik, Religion, Deutsch, ja eigentlich waren alle Fächer meine Schwerpunktfächer. Und als dann später die Grundschule und die Hauptschule getrennt wurden, 1966, da bin ich dann an der Grundschule verblieben und dann habe ich dort mit großer Freude von 1963, also bis 1995 und noch drei Grundschuljahre in Bielefeld, also insgesamt 35 Grundschuljahre unterrichten dürfen.
Und hatten Sie auch eine besondere musikalische Ausbildung?
Ja, ich habe natürlich von Kindesbeinen an Klavierunterricht gehabt, von 5 Jahren an Klavierunterricht bei einer Fräulein Schmiedeskamp. Und es hat sich später herausgestellt, eine der Kolleginnen an der Haldemer Grundschule, Frau Strohle, deren Namen darf ich gern nennen, deren Tante war meine Klavierlehrerin, Fräulein Schmiedeskamp, im Grasweg in Bielefeld. Und als wir das herausgefunden haben, wir haben viele Jahre zusammengearbeitet, sagte Herr Berning, das wusste ich nicht, dass meine Tante ihre Klavierlehrerin war. So war dann die Verbindung von Haldem zur Pädagogik und zur Musik wieder hergestellt worden, nicht?
Aber jemand, der also auch ihre Musikalität erkannte und förderte.
Das ist richtig.
Es gibt ja auch Kinder, die würden gerne Klavier spielen, aber haben vielleicht auch die richtige Begabung, aber es fehlt dann am richtigen Lehrer.
Ja.
Ja, dann sind Sie also Lehrer gewesen und auch Organist, oder wie hat sich das entwickelt?
Das hat sich so entwickelt, ich habe Musik studiert, Kirchenmusik, an der Kirchenmusikhochschule in Herford bei Professor Schönstedt, der mein Orgellehrer war. Und ich bin dann Organist geworden und ich habe in Bielefeld schon in meiner Jungmannzeit, so 16, 17, schon die Orgel gespielt in der Kirche, von der ich eben erzählte. Das war die Johannesstiftskirche im Johannesstift. Und von diesem ersten Organistenamt in Bielefeld, wo mein Vater auch Kirchmeister war und wir jeden Sonntag hingingen, wo ich konfirmiert wurde, wo meine Frau und ich getraut werden konnten. Von diesem Kirchort bis nach Haldem bin ich unentwegt, ununterbrochen Organist gewesen, geblieben und habe mich dort weiterentwickeln dürfen. Und die Erblindung 1995 hat keinen Riss, außer dem Riss, dass eben das Sehen aufhörte, gegeben in meinem Organistenamt.
Wie sind Sie nach Haldem gekommen?
Die Absolventen des Studienendjahrgangs 1963, die konnten damals nicht in Bielefeld bleiben. Das war so wohl vom Schulamt so geregelt. Die jungen Lehrer sollten auch in die Gebiete um Bielefeld herum, in die ländlichen Gebiete, weil dort auch Lehrer fehlten. Und da habe ich zu dem Schulrat gesagt, der damals für uns zuständig war, Herr Schulrat, wenn es möglich wäre, möchte ich in eine Gemeinde, wo auch ein Organistendienst gebraucht wird. Sagt Herr Bernd, das wollen wir mal suchen, das müsste doch möglich sein. Dann kamen wir nach Lefon, im Kreise Minden-Lübbecke, in der Nähe von unserem späteren Ort Haldem. Und da sagten sie, wir haben schon Organisten. Ich sage, Herr Schulrat, da kann ich nicht bleiben. Ich muss in eine Schule gehen, wo eine Organistenstelle zu besetzen ist, weil ich eben so gerne Organist bin. Sagt er, auch kein Problem. Und so bin ich, aber letztlich nicht durch Zwänge, sondern durch Gottes Fügung, durch seine Führung nach Haldem gekommen. Und dann bin ich in Haldem und dann im Nachbarort Dielingen eben diese fast 40 Jahre Organist gewesen und durfte dort arbeiten bis zum heutigen Tage.
Nun ist ja früher häufiger gewesen, dass Kirche und Schule in einem gewissen Zusammenhang standen, gibt es heute auch noch, aber es ist seltener geworden.
Ja.
Für Sie aber ist ja das irgendwie ein gemeinsames Erlebnisfeld, Schule und Kirche. Wie kommt das?
Das ist mit ganz wenigen Sätzen zu sagen. Ich bin von meinen Eltern im Glauben erzogen worden. Und sie haben mir und uns Geschwistern vorgelebt, was sie glaubten. Und ich musste nicht zum Kindergottesdienst, ich wollte. Ich musste nicht zum Vorkatechumen, Katechumen und Konfirmandenunterricht, damals gab es diese 3 Jahre noch, ich wollte. Ich musste nicht Liturgie singen und Choräle singen, ich wollte das von ganzem Herzen. Und meine Eltern waren in der Musik so vorbildlich. Meine Mutter sang die Choräle bei jeder Arbeit. Mein Vater sang sie auch, aber er sang die Volkslieder. So hatte ich die Choräle, so hatte ich die Volkslieder, so kam ich zur klassischen Musik, so kam ich zur Orgelmusik. Vom Glauben und von der Musik her habe ich gedacht, die Orgel ist es, aber nicht das Instrument allein, was ich wollte. Ich wollte Gott loben. Ich wollte nicht irgendwie was Musikalisches beweisen, dass ich das könnte. Ich wollte im Gottesdienst Gott loben. Und eine alte Frau, längst verstorben, kam dann an die Orgel, der Furtwängler Orgel in der Johannesstiftskirche zu Bielefeld, kam immer nach dem Gottesdienst. Ach, Ernst Fröhlich, sagt sie, damit will ich mich jetzt aber keineswegs loben, es ist nur so. Ach, sagt sie, was hast du schön gespielt, spiel doch noch lange. Ich sah Fräulein Köppe, die war damals auch schon so über 80, solange ich darf, spiele ich hier mit Freuden. Und als ich noch sehen konnte, habe ich natürlich nach den großen Komponisten gesucht und sie gespielt. Bach, Buxtehude, Johann Caspar Ferdinand Fischer. Aber ich habe dann immer auch auswendig spielen können. Und dies auswendige Spielen können, der Choräle, dies Improvisieren, das war der Schatz, den ich in die Erblindungszeit mit hineinnehmen konnte. Und das tue ich bis zum heutigen Tage.
Und das hören wir uns jetzt gerade noch mal an,
ja,
mit einem weiteren Titel. Nun danket alle Gott.
Ja, bei diesen Improvisationen ist es natürlich so, dass das alles Momentaufnahmen sind. Und Improvisation heißt ja auch in den Choral hineingehen. Und dann kommt aus Freude nicht nur eine harmonische Veränderung zustande, denn kommt aus Freude an diesem Choral, am Lob Gottes, auch eine rhythmische Veränderung. Und dann wird eben aus einem Lied im Vierertakt auch durchaus mal ein Lied im Dreiertakt, ohne dass Lobe den Herrn oder Nun danket alle Gott zum Walzer wird. Aber der Dreiertakt, der ist dann so fröhlich und diese Fähigkeit zum Improvisieren, zum harmonischen und rhythmischen und melodischen Verändern, die hat Gott mir gegeben und das ist der Fundus, aus dem heraus ich heute Kirchenmusik mache. Und wenn einer sagt, ja, sie spielen keinen Bach mehr, dann sage ich, tut mir leid, hätte ich auch gerne getan, aber ich improvisiere jetzt im Sinne oder im Geiste Bachs oder Buxtehudes und ich denke, der liebe Gott ist dann auch zufrieden, wenn ich das mal so sagen darf.
Sie haben uns ja nun einiges schon aus Ihrem Leben erzählt, Herr Bernig. Auch das Zusammenspiel von Glaube und Arbeiten. Vielleicht sagen Sie doch noch mal mit ein paar Worten Glaube, christlicher Glaube. Was ist das für Sie?
Christlicher Glaube, das ist kein Zustand, der hier genau exakt anfängt und da genau exakt zu Ende ist. Das sind Übergänge. Als Kind erfährt man vom Glauben durch die biblischen Geschichten. Und als Kind tastet man sich glaubend an die Geschichten, an Jesus Christus, an Gott den Vater, an den Heiligen Geist heran. Man versteht, was man als Kind verstehen kann vom Glauben. Man wächst mit dem Glauben ins Leben hinein, in Schwierigkeiten, in Nöte, in Freuden hinein. Man nimmt den Glauben in alle Bereiche des Lebens mit, eben nicht nur Kirche, da ist der Glaube, Fußball ist der Fußball, sondern
Der Glaube wird mitgenommen in alle Lebensbereiche. Und das haben meine Eltern getan, meine Großeltern, das haben Freunde getan, Tanten und Onkels, die ich hatte. Und mit ihnen bin ich im Glauben durch mein Leben gegangen bis zum heutigen Tage. Und auch die Blindheitserfahrung, die wurde auch durch den Glauben hindurch tragbar. Ja. Also Glaube ist nicht ein Zustand, gestern glaubte ich nicht, heute glaube ich, sondern Gott führt.
Was ist jetzt das Kernstück des Glaubens für Sie?
Das Kernstück des Glaubens, das kann ich mit wenigen Worten sagen. Ich habe nichts zu bringen. Alles Herr bist du und ich könnte nicht selig werden. Ich würde verloren gehen, wenn nicht Jesus Christus mein Heiland und Erlöser wäre. Und seitdem ich das weiß, dass Gott mich annimmt aus Gnaden, weil Jesus für mich gestorben ist und auferstanden, weil ich das weiß, brauche ich nicht, wie Luther es sagte, mich noch schinden und quälen. Ich brauche nicht mich quälen, ich darf in seinem Weinberg wirken. Und abends darf ich sagen, Vater, vergib mir. Und er sagt, ja, mein Sohn, geh hin, deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist die letzte, tiefste Freude. Ich habe nicht schicksalsschwerste Lasten, was wird. Ich muss es nicht philosophisch, psychologisch wälzen. Ich sage einfach, Vater, den Tag hast du mir geschenkt. Jesus, du bist jetzt da, gib mir deine Hand, du vergibst mir. Da sagt er, ruh dich jetzt aus und geh fröhlich in den neuen Tag hinein. Der Glaube muss zur Kraft des Tages werden.
Jetzt will ich nochmal nachfragen, vorhin klang das schon mal an, als sie erblindeten. Da konnten Sie ja wahrscheinlich nicht mehr alle Fächer unterrichten, die Sie bis dahin unterrichtet haben.
Ja.
Es gab eine Beschränkung. Was konnten Sie künftig noch unterrichten?
Ja, ich unterrichtete fast 35 Jahre alle Fächer an der Grundschule mit Freuden. Und dann musste ich immer mehr aufgeben. Erst Sachunterricht, dann musste ich Mathematik aufgeben, weil ich die Ziffern und Zahlen nicht mehr lesen konnte. Ich konnte die Zeichnungen der Landschaften nicht mehr an der Tafel machen. Und da habe ich zu dem Schulrat Herrn Möller, dessen Namen darf ich hier nennen, mit dem ich immer noch verbunden bin, ein gläubiger Schulrat, gesagt, Herr Schulrat, dann habe ich ja, wenn ich jetzt alles abgeben muss, nur noch Musik und Religion. Und dann hat er diesen Satz gesagt, den werde ich nie vergessen. Herr Berning, nur noch Musik und Religion? Für Musik und Religion, sagt er, sind Sie auf die Welt gekommen. Und da ist was Wahres dran. Und heute möchte ich ihn nur noch loben. Und die letzten 4 Jahre, glaube ich, habe ich dann wirklich, in Anführungsstrichen, nur noch Musik und Religion, aber für die ganze Grundschule außer Klasse 1 unterrichten dürfen. Und wir haben hunderte von Liedern gesungen. Ich habe die biblischen Geschichten erzählt. Ich brauchte keine Bücher, keine Noten. Ich konnte alles auswendig. Ich habe mit den Kindern gebetet und sie haben geweint, bitterlich, als ich 1995 gehen musste, weil sie mich lieb hatten.
Das ist natürlich bemerkenswert, denn oft hat man es ja doch, dass Kinder gerade Behinderungen ausnutzen und sich über Behinderte lustig machen oder so. Wie ist es Ihnen denn ergangen?
Das Gegenteil war bei mir der Fall. Die Rektorin hatte mich ausgelagert, in Anführungsstrichen, in einen Schulraum über der Turnhalle, weil ich ja naturgemäß, wenn ich 6 Stunden Musik machte, die anderen Kollegen gestört hätte. Und die Kinder kamen also, wenn Musik und Religion auf dem Programm stand, zu mir hoch. Und sie haben mir geholfen. Sie haben gesagt, Herr Bernig, hier ist das Klassenbuch. Und dann schrieb ich ins Klassenbuch ein, was zu schreiben war. Und da sagte eine Schülerin, Herr Bernig, wenn du dahin schreibst, schreibst aber die Jesusgeschichte in Sport. Ich sage, nee, da muss ich weiter oberhalb schreiben. Sie haben mir geholfen. Sie haben mich lieb gehabt. Sie haben mich per Handschlag verabschiedet. Ich kann nicht sagen, warum. Ich bin kein besserer Mensch als anderer. Aber ich habe sie auch lieb gehabt. Und Gott ist mit im Unterricht gewesen. Und wie gesagt, als ich ging, da saßen auf dem Rasen der Schule die ganzen Schulkinder. Sie wollten alle nicht weichen bei der Verabschiedung. Meine Frau saß neben mir und da kam ein kleiner Junge, erste Klasse, zweite Klasse, zuchte mich hier unten am Bein. Herr Bernig, sagt er, bleib doch hier, kannst du nicht hier bleiben? Nein, sage ich, ich muss doch gehen, ich kann doch nichts mehr sehen. Da sagt er wörtlich, der kleine Junge, Herr Bernig, kannst dich doch heimlich wieder einschleichen. Und die Kollegen sangen mir irgendeinen schönen Kanon.
Heute wird ja von vielen Menschen mitunter zwangsläufig der Beruf als Job verstanden. Hm. Die Gefahr bestand wohl bei Ihnen nie.
Niemals. Ich bin zutiefst aus innerstem Erleben Lehrer gewesen. Ich wollte die fachlichen Dinge weiterbringen, aber ich wollte auch die Wahrheit weiterbringen. Vor allen Dingen wollte ich das Gute auch in den fachlichen Dingen den Kindern nahebringen und im Musik- und Religionsunterricht sowieso. Aber denken Sie an die Hunderte von Liedern, die ich mit den Kindern gesungen, die ich ihnen erklärt habe, die wir besprochen haben. Das sind auch Wissenschaften, in Anführungsstrichen, dass auch Wissen vom Leben, Wissen von Gottes Schöpfung, Wissen von der Natur, also die Wissenschaften und der Religionsunterricht und die Musik und die Gedichte und alles, was dazugehörte, war für mich alles unter dem Begriff Bildung. Damit wollte ich sie bilden. Ja, und ich bin auf sie zugegangen. Ich habe ihnen auch in ihren Nöten beigestanden. Wir haben zusammen gebetet.
Ich werde jetzt, während ich Ihnen zuhöre, an eine Geschichte erinnert. Es saß hier vor vielen Jahren mal ein Gesprächspartner vor mir, dessen Vater war auch Organist. Mhm. Der hatte also den Anfang des Gottesdienstes gestaltet. Und wenn die Predigt begann, ging dieser Kantor hinaus. Da er wusste, dass sein Pfarrer sehr zeitgenau arbeitete, stellte er sich gegen Ende der Predigt wieder ein und saß dann wieder auf der Orgelbank. Das ist also kein Witz, das ist tatsächlich ja geschehen. Das hätte Ihnen also nicht passieren können.
Niemals. Ja. Ich sitze neben meiner Orgelbank und höre ganz genau zu. Bei uns in Dieling ist es so, die Orgel, die ist 350 Jahre alt, aus dem 17. Jahrhundert, und sie steht oben über dem Altar. Und ich habe der Gemeinde oft gesagt, liebe Gemeinde, ich bin nicht über euch. Ich bin mitten unter euch, wenn auch das Instrument etwas höher gestellt ist. Aber diese Orgel steht sozusagen inmitten der Gemeinde. Und für mich ist der Gottesdienst nicht eine Pflicht gewesen, die ich musste. Ich wollte Gottesdienst feiern. Und ich möchte auch heute noch auf Gottes Wort hören. Und ich möchte mich auch heute noch korrigieren lassen. Ja, ich kann es nicht anders sagen.
Ja, ist natürlich schön, wenn der Dienst auf der Orgelbank und der Dienst auf der Kanzel Hand in Hand gehen.
Das tun sie bei uns in Dielingen.
Es gibt ja von Zinzendorf dieses schöne Wort: Aus der Bibel sieht man, wie Gott mit dem Menschen redet, und aus dem Gesangbuch, wie der Mensch mit Gott redet. Dazu haben sie beigetragen, dass das geschieht. Ihre Gemeinde redet singend mit Gott.
Ja.
Die Orgel, heißt es, sei die Königin der Instrumente. Da renne ich natürlich bei Ihnen offene Türen ein.
Ja, weit offene Türen.
Ja. Warum ist denn das eigentlich so?
Weil die Orgel sozusagen nicht viele Zwecke hat, aber den einen Hauptzweck, dass die eine Hauptaufgabe, Gott zu loben. Und die Orgelbaumeister vergangener Jahrhunderte wussten das. Auf unserer Dielinger Barockorgel aus dem 17. Jahrhundert mit herrlichen Registern. Einige haben wir ja gehört durch unsere CD-Aufnahme, die ich 2007 gemacht habe. Da steht obendrauf, und zwar nicht später eingetragen, in einer Schrift, in einem hölzernen, wie soll man es bezeichnen, so ein Band über den Orgelpfeifen angebracht. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Und je mehr ich weiter lebe und arbeite dort oben, umso weniger wird mir wichtig, was ich bin. Das ist gar nicht so wichtig, sondern ich möchte erkennen, was Gott von mir will. Und er hat mich durch die Blindheit sehr beschränkt in 1000 Dingen. Und in 10.000 Dingen hat er mich durch die Blindheit ins Weite geführt. So ins Weite. Und ein anderer könnte sagen, ja, du bist ja fein raus, du siehst nichts, du brauchst ja nur noch Orgel spielen. Ich habe sehend auch viele andere Aufgaben gehabt. Aber ich möchte Gott loben, ich möchte glaubwürdig sein. Ich möchte da oben nicht an der Orgel in einer Zelle sitzen, abgehoben vom Weltgeschehen, unmodern, nur noch eingehüllt in mich selber. Nein, offen für die Menschen. Darum habe ich auch heute noch Kontakt zu jungen Menschen, indem ich wieder in der Schule bin.
Auch noch nach der Pensionierung?
Ja, ich bin seit einem ganzen Schuljahr wieder in der Schule tätig und singe mit der sogenannten offenen Ganztagsschule. Das sind Kinder, die mittags nicht nach Hause können, etwa 30 Kinder. Und mit denen singe ich schon seit über einem Schuljahr. Und wir haben 50 Lieder, ich will damit gar nicht prahlen, 50 Lieder eingearbeitet, entsprechend den Jahreszeiten. Also das Lebendige muss bleiben. Und dass ich in der Schule sein darf, Herr Pastor Marquardt, das ist meine größte Freude. Nicht, weil ich es wollte, die haben mich geholt. Herr Bernig, kommen Sie, singen Sie mit den Kindern. Und die fragen mich immer, Herr Bernig, kommst du auch nächste Woche wieder? Wenn du kommst, komme ich auch.
Wenn Sie so mit Freude an der Orgel sitzen, über die Orgel sprechen, jungen Menschen die Orgel lieb machen, erfüllt es vielleicht auch mit Wehmut, dass in mancher Kirche heute eine Orgel unbenutzt oder nur noch selten benutzt wird, weil die Band den Ton angibt. Wie empfinden Sie das?
Also, das ist eine Frage, aber ich fürchte mich nicht vor dieser Antwort. Ich weiß, dass jetzt eine Gruppe von Organisten oder Menschen oder Christen, sage ich mal so, jüngeren Alters sagen, Herr Berning, wir müssen das alles modernisieren. Wir müssen den Staub aus der Kirche rausbringen. Ich bin auch für fröhliche Lieder. Ich habe auch nichts dagegen, wenn mal eine Gitarre spielt oder mehrere. Ich habe auch nichts, ganz im Gegenteil, gegen neuere Lieder im EG. Nur, es darf nicht verloren gehen, was wir in der Kirche für eine Aufgabe haben. Gott zu loben, das Evangelium rein und lauter zu predigen, miteinander im Gebet zu kommunizieren, das Abendmahl einzunehmen, einander beizustehen, Kraft zu holen für unseren Alltag. Also mit nur Modernität allein oder der Behauptung, der Gottesdienst kann nur fröhlich sein, nur freudig, wie fühlst du dich? Nein, da geht's auch um unsere Sünde, für die Christus gestorben ist, und das war keine Freude. Also die Botschaft vom Kreuz muss da sein. Dann darf auch die Freude sein, dann dürfen auch andere Instrumente und singen und springen und alles Mögliche sein. Aber die Orgel ist ein Instrument, die von ihrem Charakter als Instrument Gott loben kann. Dann bin ich nicht gegen Neueres, aber die Botschaft vom Kreuz, das Ganze der Botschaft muss da drin sein.
Dann predigen Sie also mit der Orgel.
Das sagt unser Pastor immer zu mir.
Ja, lassen wir doch jetzt noch mal wieder eine Predigt erklingen. Ach, bleib mit deiner Gnade. Sie haben mir, als ich Sie einlud, damit ich Sie ein bisschen kennenlerne, ein paar Presseartikel geschickt. Herr Berning, und in dem einen wurde gerühmt, Ihre absolute Treue der Partitur gegenüber. Das war ja sicher noch in der Zeit, als Sie sehen konnten.
Ja.
Warum hat man das so besonders gerühmt? Das sollte eigentlich selbstverständlich sein.
Ja, das sollte natürlich selbstverständlich sein, aber es war natürlich auch schon eine Zeit, in der meine Erblindung zunahm. Ich nehme an, dass das aus der Zeit gewesen ist. Und es ist auch so, vielleicht ging es nicht nur so sehr um die Notentreue, sondern vielleicht hat denjenigen, der das damals gehört hat und dann das geschrieben hat, sag mal, die Intensität des Spieles erfreut. Die Art, wie ich meinetwegen Bach oder Buxtehude gespielt habe oder Johann Caspar Ferdinand Fischer oder Johann Pachelbel, vielleicht die Notentreue, das ist ja an sich eine Selbstverständlichkeit, aber ich kann es mir nur so erklären, vielleicht die Intensität, vielleicht hat ihn die Art, Bach zu spielen oder einen anderen zu spielen, innerlich überzeugt und ergriffen. Und vielleicht ist es auch ein Hinweis, und das würde ja ein Wissenschaftler, der vom Glauben nichts wüsste, gar nicht mehr so abnehmen. Der würde sagen, 2 ist 2 und 3 ist 3. Aber es gibt im Glauben etwas. Gott hat nicht nur die Möglichkeiten, die wir im Kopf haben, uns zu regieren, uns zu leiten und unser Organistendasein meinetwegen zu beleben, unser Spiel. Wenn Gott seinen Geist uns schenkt, dann spielen wir richtig, wie ein anderer vielleicht auch richtig spielt. Aber vielleicht spielen wir doch anders, belebter, innerlich anders. Sonst kann ich mir nicht erklären, wie man auf der Orgel predigen kann, wenn es nicht durch Gottes Geist geschieht. Vielleicht ist das gemeint, die Intensität, die Plastizität.
Und vor der Erblindung haben Sie zuletzt dann sogar mit der Lupe noch versucht, Ihre Noten zu lesen.
Ja, das war eine Quälerei.
Und wie weit konnten Sie Hilfe von Menschen in Anspruch nehmen? Ich glaube, Ihre Frau stand oft auch Ihnen zur Seite.
Ja, da muss ich etwas Wichtiges sagen. Meine Frau Lydia, ohne sie hätte ich auch in den Erblindungsjahren und schon gar nicht in den Blindheitsjahren diese Arbeit machen können. Sie arbeitet mit mir die Gottesdienste durch. Sie schreibt alles auf. Wir suchen die Choräle heraus. Sie macht alles, was zum technischen Ablauf eines Gottesdienstes gehört. Liturgie, Choräle, wir besprechen die Tonarten. Nur das Spiel, das muss ich machen. Aber was wäre ich ohne sie, die mir alles vorliest und alles ja mitteilt und hilft bei allen technischen Dingen, die sich um die Musik in der Kirche drehen. Also sie ist einfach für mich eine ganz wunderbare, große Hilfe. Und ich möchte Gott nur auf Knien danken für meine Lydia, wenn ich das einmal so sagen darf. Ohne ihre Hilfe könnte ich die Gottesdienste ja gar nicht.
Wo kommt sie denn her? Ist sie auch Lehrerin?
Nein, meine Frau stammt aus Wederau im Kreise Jauer in der Nähe von Breslau in Niederschlesien. Ihr Vater war dort ein Bäckermeister und sie sind dann hier nach in den Westen gekommen und ich habe meine Lydia in Bielefeld kennenlernen dürfen. Natürlich können Sie sich denken, bei einem Konzert, was ich gegeben hatte. Ich habe einen sehr guten Freund, Hans Kopp, er ist schon lange in der Ewigkeit, er war so treu, der hatte gehört, dass ich Musiker wäre und er hat gesagt, können Sie nicht mal in unsere Gemeinde kommen und dort mal spielen. Und dann bin ich dort hingegangen und dann habe ich auf einem Flügel ein wunderbares Konzert gemacht und da habe ich meine Lydia kennengelernt. Die hat mir sogar damals noch umgeblättert. Ja, so kam das. So hat die Musik auch da hineingewirkt. Gott hat es gefügt. Aber ohne Lydia könnte ich alle technischen Dinge gar nicht machen. Ich kann ihr nur danken. Gott segne sie.
Wie leben Sie denn und wo? Ist das so behindertengerecht alles?
Also, wir wohnen in Haldem seit 1963 und wir haben im Jahre 1977, 2 Jahre bevor ich meine Diagnose bekam, ein altes Bauernhaus erworben. Wir haben es restauriert, wie es früher gewesen ist. Und wir wohnen dort seit 1979 bis zum heutigen Tage. Und in diesem Bauernhaus wohnen wir von Wiesen und Feldern und Wäldern umgeben, ganz wunderbar. Und dort, wo mein Organistenamt ist, in Dieling, sind etwa 6 Kilometer. Dort fährt meine Frau mit mir immer hin.
Das ist ein zweiter Ort noch.
Ja, in Haldem bin ich ganz im Anfang Organist gewesen, bis man mich von dieser kleinen Orgel nach Dieling rief, wo diese große Orgel ist und niemand war da, der sie spielen konnte. Und der dortige Pfarrer sagt, Herr Berning, Sie müssen jetzt von Haldem kommen, Sie müssen unsere Orgel spielen. Und Gott hat so gefügt, dass ich also seit etwa 66, 67 in Dieling Organist bin. Spiele aber nach wie vor in Haldem, helfe aus und spiele alle Kasualien.
Aber Sie haben dieses schöne Haus, das Sie dort erworben und restauriert haben, noch mit Ihren Augen sehen können.
Das habe ich noch sehen können. Und dafür bin ich so dankbar.
Auch da ist mir ein Artikel untergekommen hier. Da heißt es, dass Sie bei irgendeiner Preisvergabe der Zeitschrift Schöner Wohnen den ersten Preis bekommen haben.
Ja, dazu kann ich Folgendes sagen. Ich bin immer ein Freund und ich denke auch ein Kenner alter Bauernhäuser gewesen. Meine Großmutter, mütterlicherseits, die liebe Oma Blanke im Johannesstift, wo auch meine erste kirchliche Tätigkeit stattfand, hatten ein altes Bauernhaus. Und ich wusste, wie Bauernhäuser gestaltet werden, weil ich eine Liebe zum Land habe, zu Menschen, zu Tieren, zu Pflanzen, zu ländlicher Geschichte, zu bäuerlichen Berufen, immer eine große Liebe gehabt. Und dieses Haus haben wir dann so hergerichtet, wiederhergestellt, dass der Dr. Jahn, der war Vorsitzender dieses Amtes für Denkmalschutz, der hat mir wörtlich gesagt, Herr Berneck, Ihnen brauche ich nichts zu erzählen. Sie wissen es mindestens so gut wie ich, wie es sein muss. Wir dürfen ja nichts verändern. Und wir haben es restauriert und bekamen dann den ersten Preis für Bauernhäuser im freien Lande. Restauration. Nicht?
Da freuen wir uns nach. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber
ja, das ist schon ein paar Jahre her.
Kann man sich immer noch wieder daran freuen.
Doch.
Nun haben Sie erzählt von Ihrem Sohn vorhin. Haben Sie diesen einen Sohn, den Informatiker, oder noch mehr Kinder?
Wir haben 3 Kinder. Unser Sohn Karl Christian ist geboren 1964 und er ist Doktor der Informatik. Übrigens sind alle unsere 3 Kinder, auch unsere beiden Töchter, bei mir noch, ich glaube, je ein Jahr zur Schule gegangen, ob immer zu ihrer Freude, wenn ich sie in der Klasse hatte, das weiß ich nicht, aber ich habe sie noch unterrichten dürfen. Und unser Sohn wohnt jetzt mit seiner Frau und unseren beiden Enkelkindern in Bonn, ist dort bei der Postbank, Doktor der Informatik, und wir haben gute Verbindung zu unseren Kindern allen. Unsere Tochter Hanna, die Jüngste, 1973 geboren, ist Realschullehrerin jahrelang gewesen in Bad Salzuflen und arbeitet jetzt an der Universität Paderborn und hat dort mit der lehrerpraktischen Ausbildung zu tun. Und unsere Tochter Claudia, 1966 geboren, ist Musiklehrerin in Osnabrück. Und wir haben alle die Musik lieb gehabt und lieben sie alle miteinander.
Ja, bei der Musiklehrerin können wir uns vorstellen, dass sie selbst musiziert, und bei den anderen Kindern?
Ja, also Karl Christian hat auch die C-Organistenprüfung gemacht. Er kann Orgel spielen, hat aber dann später beruflich begründet keine Organistenstelle übernehmen können. Aber wenn er zu uns kommt, dann spielt er seinem Vater, die Mutter sitzt dann in der Küche und bereitet alles Schöne vor, spielt er seinem Vater Schubert vor, Grieg, alles, was ich selber gespielt habe, was ich liebe, sagt er, Papa, jetzt habe ich wieder einen schönen Grieg für dich gefunden. Und unsere Tochter Hanna hat auch Klavierstunde gehabt, kann auch Klavier spielen, aber sie hat es dann in ihrem Leben nicht so verwirklichen können. Und Claudia, wie gesagt, die Musiklehrerin, spielt wunderbar ihre Querflöte. Der Kummer ist, dass ich sie begleiten konnte. Jahrelang haben wir zusammen die herrlichste Musik gemacht, Flöte und Klavier. Das war echt ein Kummer. Und meine Frau hat ja Musik studiert, die ist Sängerin, und ich habe sie jahrelang begleitet. Wir haben hunderte von Liedern von Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Brahms, Grieg, was auch immer gesungen. Und das war für meine Lüder und mich der große Kummer, dass ich sie nun nicht mehr begleiten konnte.
Ja. Und wenn man so über Familie spricht, dann freut man sich über Kinder und Enkel. Sagen Sie uns doch noch etwas über Ihre Enkel.
Wir haben 2 Enkel, unser Jan Christian. Hoffentlich sage ich jetzt altersmäßig nichts Falsches. Der ist jetzt in der 3. Klasse im Gymnasium. Und unser Tim Daniel ist jetzt in der 1. Klasse im Gymnasium. Und das ist ein katholisches Gymnasium, ein, ich glaube, humanistisches Gymnasium, wo noch Latein gemacht wird. Jedenfalls sind die beiden dort gut aufgehoben, auch sehr musikalisch. Und unser Tim hat seinem Opa zum Geburtstag, zu meinem 72. am 24. Juni ein wunderbares Geschenk gemacht. Er sagte, Opa, ich habe eine CD für dich mit Improvisationen gespielt. Und das ist auch was Großartiges. Ein Enkelkind spielt für den improvisierenden Orgelgroßvater auf seinem Klavier oder Elektronium ein paar schöne Improvisationen. Das hat er mir geschenkt.
Ja, wir freuen uns mit. Eben klang schon mal an, dass es doch auch Schmerzen gibt, wenn nun also nicht mehr gemeinsam musiziert werden kann. Gibt es so etwas wie den größten Kummer? Was wäre der größte Kummer Ihres Lebens?
Der größte Kummer meines Lebens wäre, aber ich müsste ihn auch tragen, wenn ich nicht mehr Orgel spielen und Klavier spielen könnte, wenn ich auch nicht mehr improvisieren könnte. Aber dann kann man sagen, das trifft ja jeden Menschen. Einmal sagt Gott zu uns, bis hierher und nicht weiter. Aber sonst der größte Kummer. Fragen Sie mich, was die größte Freude meines Lebens wäre.
Ja, frage ich.
Dann würde ich sagen, die größte Freude meines Lebens. Und denken Sie jetzt nicht, Ihnen sitzt ein Hymniker gegenüber, der nur noch in höheren Regionen schwebt, der nur noch Halleluja und nicht Kyrie Eleison kennen würde. Nein, in Kenntnis aller Schmerzen, Leidens, des Lebens, des Sterbens, des sich Freuens, in allem weiß ich, das Schönste ist, dass ich meine Familie habe und dass ich Gott noch loben darf mit den Erkenntnissen, die er mich hat gewinnen lassen im Kummer, im Leid. Und aus allem hat sich für mich herausgefiltert, aus allem, was ich erlebt habe, an Schwerem und Wunderbarem. Du aber gehe hin und verkündige das Evangelium und lobe den Herrn. Und das ist mein Geleitwort, Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das steht auf der Orgel, Soli Deo Gloria. Und das mache ich am Klavier. Und das mache ich auch im Letzten, jetzt wieder in der Schule, wie ich es früher tat. Ich singe nämlich 7 geistliche Lieder unter den Volksliedern, die ich jetzt auch singe. Es sind 50 Lieder. Davon sind 7 geistliche Lieder. Und die Kinder sagen, Herr Bernig, die Lieder, Gott ist gut, die singen wir jetzt nochmal alle, die geistlichen Lieder.
Ja, ich freue mich vor allem, dass Sie so für die junge Generation auch eintreten und dass diese Liebe auf Gegenliebe stößt.
Ja.
Vielleicht nehmen wir ein dazu passendes Choralspiel. Jesu, geh voran,
ja,
auf der Lebensbahn.
Ja.
Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen.
Thank you.
Mein Gesprächspartner Ernst Friedrich Berning aus Haldem im Kreis Minden hat auch manches wunderbare Gedicht geschrieben. Wir wollen an das Ende unserer Sendung eines seiner Gedichte stellen und ich bitte ihn, dass er das jetzt einfach spricht.
Ja, und das hat etwas zu tun mit meinem Lebensweg. Das habe ich geschrieben etwa 1993, 94, als die Erblindung immer stärker wurde, ja, als dann die Erblindung wirklich vollkommen wurde. Und da habe ich plötzlich ein Gedicht bekommen, innerlich. Gott hat es mir gegeben, in dem bis heute für mich alles drin ist. Und das beantwortet auch alle Fragen, die hier gestellt worden sind. Und die werden von diesem Lied her beantwortet. Wie Gott es will, wie er es vorgesehen, halt ich ihm still. Sein Wille soll geschehen. Gott ist bei mir, wie es sein Wort versprochen, hat auch an dir noch nie sein Wort gebrochen. Gib ihm dein Herz, er wird dich in Gefahren, in Freud und Schmerz ganz väterlich bewahren. Und die letzte Strophe, die mir so wichtig ist, wie Gott es will, hab ich es mir ersehen, der einst am Ziel werd ich den Weg verstehen. Und dies Gedicht sagt im Grunde alles aus. Ich hätte noch eins, was ich auch vertont komponiert habe, dürfte ich das noch sagen, auch geschrieben 1993, 94. In dunkler Zeit sind wir gefangen, doch werden wir ans Ziel gelangen, denn uns erschien in dunkler Zeit das helle Licht der Ewigkeit. In Jesus Christus aufgegangen, will wärmend uns dies Licht umfangen, den Weg uns weisen, Himmel an, wir folgen ihm auf seiner Bahn. Und nun kommt es, und liegen wir auch hart danieder, und wird's auch dunkel immer wieder, in ihm ging uns die Sonne auf, in ihm beschließen wir den Lauf. Ja, Amen, kann ich da nur sagen.
Ja, dem ist jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Sie hörten, verehrte Hörerinnen und Hörer, Ernst Friedrich Berning aus Haldem im Kreis Minden. Unsere Sendung war überschrieben: Sehen, auch wenn man nicht sehen kann. Gott segne Sie. Auf Wiederhören.